Seit jeher gehört Getreide zur Nahrungsgrundlage des Menschen. Mehr als 50% der Weltbevölkerung leben heute noch vorwiegend vom Reis. In Südostasien ist der Reis schon seit 5000 Jahren bekannt. Auch Weizen und Gerste werden schon seit mehreren Jahrtausenden angebaut. Weizen, Reis, Mais, Gerste, Hirse, Hafer, Roggen, diese Getreidesorten bilden heute den Hauptanteil an der Welternährung. Egal auf welchem Kontinent und zu welcher Jahreszeit, Getreide wird täglich überall auf der Welt gegessen. Mit einem gegenwärtigen Verbrauch von jährlich 1,9 Milliarden Tonnen ist Getreide die Hauptenergiequelle des Menschen. Auf rund 60% der Weltackerfläche wird Getreide angebaut. Davon fallen auf Weizen, Reis und Mais etwa je 30%. Es folgen Gerste, Hirse, Hafer, Roggen sowie viele andere getreideähnliche Pflanzen. Zur Hirse gehören wiederum verschiedene weitere Sorten, die sogar auf sehr trockenem und kargen Boden noch gute Erträge bringen. All diese Getreidearten haben sich unter dem Einfluss des Menschen aus Wildpflanzen bzw. Wildgräsern entwickelt. Der Mensch suchte sich aus der Vielzahl von Pflanzen die ihm geeignetsten heraus, pflanzte und pflegte sie und traf so bereits früh eine gewisse Auswahl. Durch das sogenannte Wurfeln gegen den Wind wurden die schwersten und größten Samenkörner von den kleineren und eher kümmerlichen getrennt, um erstere als Saatgut zu verwenden. Das Verfahren beruht auf einem ganz einfachen Prinzip, demzufolge jede Pflanze ihre Eigenschaften und Fähigkeiten an ihre Nachkommen weitergibt. Diesen genetischen Vorteil machten sich die Menschen schon früh zunutze, wie Darstellungen in ägyptischen Pyramiden es zeigen. Der Begriff Züchtung wurde aber erst viel später verwendet. Heute arbeitet die moderne Pflanzenzucht ganz gezielt durch ständige Auslese in bestimmte Richtungen. Das führte zu den vielen bekannten und ertragsreichen Sorten, die uns heute auf dem Markt angeboten werden. Allgemein kann die Vererbung von Merkmalen als eine äußerst segensreiche Fähigkeit angesehen werden. Nach einem großartigen Plan des Schöpfers liegt sie in jedem Samenkorn verborgen. Damit hat der Schöpfer in der genetischen Veranlagung der Pflanze weit vorausschauend schon Vorsorge getroffen für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung. Denn nur so war es möglich, dass die Getreideerträge in den letzten 100 Jahren versechsfacht werden konnten. Das bedeutet, dass die Erträge der Grundnahrungsmittel für den Menschen parallel zur Zunahme der Weltbevölkerung in einem unvorstellbaren Maße zunehmen konnten. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen und Mengen müsste die Getreideerzeugung bis zum Jahre 2025 noch einmal fast verdoppelt werden, um der Nachfrage der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden. Schon heute arbeiten Wissenschaftler und Agrarexperten aus aller Welt fieberhaft daran, die Ertragssteigerungsrate von zurzeit 1,5 bis 2% jährlich so weit voranzutreiben, dass dieses Ziel erreicht wird. Inwieweit das ökologisch noch sinnvoll ist und wann die Grenze dieser Ertragssteigerung erreicht sein wird, das muss sich zeigen. Ein hoher Anteil der benötigten Getreidemenge könnte eingespart werden, wenn wir eine der getreideaufwendigsten Gewohnheiten unserer Gesellschaft ändern würden. Es ist unser übergroßer Fleischverzehr. Sie fragen vielleicht, was hat der Fleischverzehr mit dem Getreide zu tun? Sehr viel. Denn für die Erzeugung von nur einem Kilogramm Fleisch benötigen wir je nach Tierart etwa 6 bis 8 Kilogramm Getreide. Nun stellen Sie sich 8 Kilo Getreide neben einem Kilo Fleisch vor. Wovon lebt ein Mensch länger? Etwa 60% unserer Getreideernte aber werden allein in Deutschland alljährlich zur Fütterung unseres Viehes verwendet. Zusammen mit einer großen Menge an Zukauffutter aus dem Ausland wandert so das meiste Getreide in die Viehtröge. Wir dagegen essen die sogenannten Veredelungsprodukte wie Fleisch, Wurst, Schinken, Geflügel, Eier und so weiter. Und das in einem oft krankmachenden Maße. Denn all diese teuren Veredelungsprodukte, die wir zu reichlich essen, haben im Durchschnitt zu viele tierische Eiweiße und Fette und stellen für uns Menschen ein großes Gesundheitsrisiko dar. Hinzu kommt die berechtigte Klage aus der dritten Welt, die sagt, das Vieh der Reichen frisst das Brot der Armen. Tatsächlich ist Armut in der dritten Welt bis heute die tödlichste aller Krankheiten. Durch sie haben wir die meisten Opfer zu beklagen. Allein 7 Millionen Kinder sterben jährlich an Unterernährung, während wir im Überfluss leben. Ist unser Umgang mit Getreide und der hohe Fleischverzehr da nicht eine Anfrage an unsere Vernunft und unsere Verantwortung? Ernährungswissenschaftler empfehlen uns seit Jahren, mehr Getreide zu essen. Dennoch geht der Getreideverbrauch in unserer Wohlstandsgesellschaft zugunsten von tierischen Produkten immer weiter zurück. Noch bis Ende des 18. Jahrhunderts war Getreide die Hauptnahrung der Deutschen. Der Verbrauch lag bei 300 Kilo pro Kopf im Jahr. Heute ist der Getreideverbrauch auf 70 Kilo gesunken, wobei der Großteil davon nur noch aus dem weißen Auszugsmehl besteht. Nur etwa 10% des in Deutschland verbrauchten Getreides werden als Vollkornprodukte verzehrt. Einst diente Getreide sogar als Maßeinheit. Steuern und Tribute mussten in Form von Getreide entrichtet werden. Wer kennt nicht die Bilder von Getreideähren auf Münzen oder Geldscheinen? Getreide galt als Symbol für Wohlstand. Der Weltgetreidepreis an den internationalen Börsen spielt zwar immer noch eine gewisse Rolle, aber die Lebensgemeinschaft, wie sie der Mensch und Getreide früher bildeten, gibt es heute so nicht mehr. Trotzdem, Getreide ist ein Segen der Schöpfung. Schon auf der ersten Seite der Bibel, als Gott den Menschen erschaffen hatte und ihn ins Paradies brachte, lesen wir, dass er ihn segnete. Dieser Segen war die erste Tat Gottes an den Menschen. Und in diesem Segen heißt es zunächst, seid fruchtbar und mehret euch. Dafür ist eine gute Nahrung nötig. Und deshalb lesen wir in diesem gleichen Segen etwas später, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut oder je nach Übersetzung samentragenden Gräser gegeben, die auf der Fläche der ganzen Erde wachsen. Und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, er soll euch zur Nahrung dienen. Nun, wir wundern uns, dass hier nicht vom Getreide die Rede ist, sondern von samentragenden Gräsern. Gott hat es so ausgedrückt in einer Sprache, dass alle Menschen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt verstehen können, was hier gemeint ist. Heute nennen wir diese samentragenden Gräsern natürlich Getreide, wie Weizen, Reis, Mais, Gerste, Hirse, Hafer, Roggen, Dinkel und so weiter. Hinzu kommen auch viele samentragenden Pflanzen wie Bohnen, Erbsen, Linsen, Buchweizen, Nüsse, Sesam, Lein, Sonnenblumen und viele andere, die nicht zu den Getreidearten gehörten. Weiter heißt es, es soll euch zur Nahrung dienen. Gerade hier liegt der Segen. Das heißt, es ist gesund für euch. So wirkt dieser Segen Gottes weltweit noch bis in unsere heutige Zeit hinein. Heute leben wir zwar in einer gefallenen Schöpfung, da gibt es viele samentragende Pflanzen, die ungenießbare oder giftige Früchte haben. Aber trotzdem, hier liegt die Betonung gerade auf samentragende oder lebenstragende, das heißt Körner, die das Leben in sich tragen. Denn im Samen liegt die Vermehrung, das Überleben der Pflanze. Die nächste Generation ist hier gesichert und deshalb tut die Pflanze nach einem ungeschriebenen Gesetz immer das Beste in den Samen hinein. Die eigentliche Pflanze, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt hat, stirbt sehr schnell ab. Sie knickt zu Boden, Mikroorganismen und Pilze verarbeiten sie wieder zu Humus und Dünger, so dient sie der nächsten Generation wieder für neues Wachstum. Aber im Korn, im Samen, das für uns zwar so tot und leblos erscheint, ist die ganze Fülle des Lebens gespeichert. Im genetischen Code, in diesem großen Geheimnis, das es für den Menschen auch immer bleiben wird, liegt in Form kleinster chemischer Bestandteile in jedem einzelnen Samenkorn alles verborgen, was es zum Leben braucht. Fantastisch, was der Schöpfer sich hier hat einfallen lassen. Aber das ist noch nicht alles. Im gleichen Korn liegt auch all das verborgen an Nährstoffen, Vitalstoffen und Ballaststoffen, die wir für unser Leben brauchen. Somit ist das Samenkorn die Grundlage der menschlichen Ernährung. Deshalb hat Gott auch das Beste in den Samen, in das Getreidekorn hineingelegt. Das Beste sollen wir essen. Gott meint es gut mit uns. Wir lernen, was wir essen, heute vielfach von unseren Eltern und von der Gesellschaft. Leider übernehmen wir aber auch die ganzen falschen Essgewohnheiten und die Fehler unserer Ernährung. Wir sind oft manipuliert durch geschickte Werbung und kaufen oft nur das, was der Supermarkt günstig anbietet oder was uns gerade gut schmeckt. Gottes Wort empfiehlt uns aber das Beste, das volle Korn. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Getreide bietet uns weitere Vorteile. Wir leben heute in einer Welt, die mit Umweltschadstoffen belastet ist. Wir finden diese Schadstoffe in der Luft, im Boden und im Wasser. Egal, ob die Pflanze sie nun über die Wurzeln oder über die Blätter aufnimmt, sie ist immer bemüht, sie in den Blättern oder Wurzeln zu lagern und nicht in der Frucht, in der sie überleben will. Die Blätter wirft sie im Herbst ab und ist somit die Schadstoffe wieder los. Aber in der Frucht lagert sie immer das Beste, um zu überleben. Genauso ist es mit dem zu viel an Nitrat in unseren Böden. Egal, ob das nun durch Düngen des Landwirts in den Boden kommt oder durch die Autofahrer, die durch Stickoxide aus ihren Auspuffen tüchtig dazu beitragen, denn diese Stickoxide regnen eines Tages als Stickstoff wieder auf die Böden herunter und helfen so kräftig, die Böden zu düngen. Wir wissen, dass eine Pflanze, um 1 Kilo Grünmasse zu erzeugen, etwa 500 Liter Wasser benötigt. Wenn nun diese 500 Liter alle mit Nitrat belastet sind, dann muss die Pflanze zwangsmäßig dieses Nitrat mit aufnehmen. Aber auch hier wieder ein Geheimnis der Natur. Die Pflanze ist immer bemüht, dieses zu viel an Nitrat in den Blättern abzulagern, aber nicht im Getreidekorn, nicht in der Frucht, in der sie überleben will. Deshalb kommt es zu Nitratvergiftungen, auch höchstens, wenn wir Gemüse, Salate, eben wenn wir die Blätter essen, nie aber, wenn wir samentragende Früchte oder Getreide essen. So ein Samenkorn ist ein wahres Wunderkorn. Es enthält alles, was die neue Pflanze zum Keimen und zum Leben braucht. Es enthält aber auch alles, was wir für unser Leben brauchen. Und trotzdem, es ist relativ arm an Schadstoffen und gehört auch nicht zu den Nitratsammlern. Es geht weiter. Getreide ist im wahrsten Sinne des Wortes ein vollwertiges Korn. Äußerlich sind sich die Körner alle ziemlich ähnlich. Außen haben sie die Fruchtschale mit der Aleuronschicht, innen den Mehlkörper und den Keimling, der schon die Blattansätze und die Wurzelansätze in sich verborgen hat. Von den Inhaltsstoffen her ist es vollwertig, das heißt voll von Werten. Wir finden hier die Kohlenhydrate, die Eiweiße, die Ballaststoffe und wertvolle Öle und Fette, mehrfach ungesättigt, Vitamine, vor allem aus der Gruppe B, Mineralstoffe, Spurenelemente wie Eisen, Magnesium, Calcium, Kupfer, Chrom, Mangan und Selen. Die wertvollsten Stoffe aber finden wir im Keimling und in den äußeren Randschichten des Getreidekornes. Sie machen zwar weniger als 30% des Kornes aus, sie enthalten aber 85% aller Vitamine, 80% der Mineralstoffe und fast alle Ballaststoffe. Das Beste also und die größte Konzentration finden wir in diesem kleinen Keimling, dort, wo das neue Leben beginnt. Hier sind die meisten Vitamine und Mineralstoffe. Hier finden wir mehrfach ungesättigte Fettsäuren und die wertvollsten Eiweiße vom gesamten Getreidekorn. Die Randschichten, wir nennen sie Kleie, enthalten wichtige Ballaststoffe und auch sogenannte Bioaktivstoffe, die uns vor Krebs zu schützen vermögen. Getreide ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Wunderkorn. Es hat auch eine fantastische Verpackung. Mehrere Randschichten übereinander sorgen dafür, dass die Inhaltsstoffe innen nicht verloren gehen. Ein besseres Konservierungssystem gibt es wohl nicht. Die Inhaltsstoffe und auch die Keimfähigkeit bleiben so über hunderte von Jahren erhalten. In ägyptischen Gräbern und deutschen Klöstern hat man Getreide gefunden, das viele hundert Jahre, vielleicht über 1000 Jahre alt war und trotzdem seine Keimfähigkeit nicht verloren hatte. Dank dieser einmalig guten Verpackung. Auch die Hungersnot in Ägypten, von der wir in 1. Mose 41 lesen, konnte das Volk 7 Jahre überleben, dank der guten Lagerfähigkeit des Getreides. Es bleibt ein Geheimnis der Schöpfung. Da gibt es Samenkörner, die können über Jahrzehnte im Boden liegen. Erst wenn die äußeren Bedingungen stimmen, wie Bodenverhältnisse, Temperatur, Wasser, Licht, Luft und so weiter, fängt der kleine Keimling an zu sprießen und die neue Pflanze wächst heran. Ohne diese Fähigkeit wären viele Pflanzen schon längst für immer vom Erdboden verschwunden. Wenn aber durch Mahlen in der Mühle die äußeren Randschichten zerstört werden, ist die Keimfähigkeit dahin. Öle und Fette werden ranzig und schmecken dann bitter. Vitamine und andere wertvolle Stoffe werden unter dem Einfluss von Sauerstoff, Licht und Luftfeuchtigkeit abgebaut. Vollwertmehl ist also nicht lange lagerfähig. Es sollte deshalb nur frisch benutzt werden. Bei der Selbstversorgung, wie das früher auf dem Lande war, ist das kein Problem. Man hatte seine eigene Mühle, es wurde täglich frisch gemahlen. Als aber im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Industrialisierung, sich die Städte immer mehr entwickelten, brauchte man dort ein gutes, lagerfähiges Mehl. Die Mühlentechnik wurde weiter verbessert, die Technik machte es dann möglich, moderne Walzenstühle trennten Keim und Kleie vom übrigen weißen Mehlkörper ab und so war das weiße Mehl entstanden. Man hatte jetzt das gewünschte, lagerfähige Mehl, die Städte konnten gut versorgt werden, es wurde als Sieg der Technik gefeiert. Zunächst war dieses Mehl nur für Adelige und Reiche zu haben. Später wollte aber auch die Landbevölkerung an dem Sieg der Technik teilnehmen. So wurden immer mehr Dorfmühlen stillgelegt. Die damalige Ernährungslehre lehrte auch, dass Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette wichtig für die Ernährung seien. Keime und Ballaststoffe wurden deshalb als unnötiger Ballast angesehen. Daher kommt auch der Name Ballaststoffe, den wir heute fälschlicherweise noch benutzen. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Bioaktivstoffe und so weiter waren damals weitgehend unbekannt. Man hatte auch noch keine moderne Technik, um die überhaupt nachweisen zu können. Die Mehle hat man dann in verschiedene Typen aufgeteilt. Die Mehle wurden nach dem Ausmalungsgraden unterschieden. Man nannte sie jetzt Auszugsmehle. Die Typenzahl, die man ihnen gab, gab Aufschluss über die noch enthaltenen Mineralstoffe. So haben wir zum Beispiel ein Roggenmehl Typ 815. Der Ausmahlungsgrad liegt bei 70%. Das heißt, 70% vom ehemaligen Ausgangsgetreide sind noch übrig geblieben. Bei den Ballaststoffen, bezogen auf 100 Gramm, finden wir noch 6,5 Gramm Ballaststoffe in diesem Mehl. Bei den Mineralstoffen, wieder bezogen auf 100 Gramm, sind noch 0,82 Gramm in diesem Mehl enthalten. Schauen wir uns jetzt aber mal das Vollkornbrot an, das noch 100% vom Inhalt her hat. Da liegen wir bei den Ballaststoffen bei 13,5 Gramm, das heißt mehr als doppelt so viel. Bei den Mineralstoffen bei 2,03 Gramm, das heißt mehr als 2,5 mal so viel. Ein anderes Mehl ist zum Beispiel das Weizenmehl Typ 405. Es ist das Mehl, aus dem wir unser Weißbrot, die weißen Brötchen, Kuchen usw. so backen. Der Ausmahlungsgrad liegt hier nur bei 40%. Bei den Ballaststoffen bleiben pro 100 Gramm nur 3,2 Gramm. Bei den Mineralstoffen bleiben 0,41 Gramm. Kommen wir nun zu dem Vollkorn-Weizenmehl, das also 100% der Inhaltsstoffe enthält, so haben wir bei den Ballaststoffen 10,0 Gramm, also mehr als dreimal so viel, und bei den Mineralstoffen 1,85 Gramm, das ist sogar mehr als viermal so viel. Allen Auszugsmehlen, deshalb heißen sie ja Auszugsmehle, sind wertvolle Vitalstoffe im wahrsten Sinne des Wortes ausgezogen worden. Der Mensch verstand zu wenig von diesem wunderbaren Getreidekorn. Er wollte es mal wieder besser wissen als sein Schöpfer, aber das ging auf Kosten unserer Gesundheit. Weißes Mehl wurde sehr schnell zu einem handelsüblichen Produkt, das man sehr gut vermarkten konnte. Der Handel aber ist in der Regel am Gewinn interessiert und nicht in erster Linie an der Gesundheit der Verbraucher. So wurde weißes Mehl bald zum Hit der weltweiten Ernährung. Was anfangs noch Statussymbol war, wurde zur Mode und schließlich zur Gewohnheit. Weißes Mehl, weißes Brot, weiße Brötchen, weißen Kuchen, weiße Nudeln, weiße Spätzle, alles ist heute noch sehr gefragt, obwohl alle wissen, wie ungesund es ist. Der Mensch fährt irgendwie auf Weiß ab. Denken wir an die viele Fernsehreklame mit den Waschmitteln. Dort heißt es weißer wie weiß, schneeweiß, superweiß. Wir assoziieren die Farbe weiß oft mit der Reinheit. Wollen wir mit weiße Hemden, weiße Blusen vielleicht ganz unbewusst den Schmutz unserer Herzen zudecken? Auch die Bibel kennt für die Farbe weiß den Begriff Reinheit. Aber hier ist vom schneeweißen Herzen die Rede, das finster durch die Sünde war, und nicht vom täglichen Brot. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. So lesen wir einmal in Matthäus 19, Vers 7. Hier ist es zwar in Bezug auf die Ehe gemeint. Auch dort bringt jede Trennung keine Lösung, sondern neue Probleme mit sich. Aber die Frage ist, ob das nicht eine grundsätzliche Aussage Gottes ist, dass all das, was er naturgemäß zusammengefügt hat, der Mensch nicht trennen soll. Es gibt viele Beispiele in der Natur, die uns das bestätigen. Denken wir an die Kernspaltung. Hier hat der Mensch Atome getrennt, die eigentlich zusammengehören, und damit neue unlösbare Probleme geschaffen. Oder denken wir an die Gentechnik. Hier ist der Mensch in den Zellkern eingedrungen, der eigentlich als Einheit von Gott geschaffen ist, und wir wissen noch nicht bei allen Vorteilen, welche Probleme da auf uns zukommen werden. Aber oft wissen wir, dass die Probleme größer sind als die Vorteile, die wir dadurch haben. Oft sind es unübersehbare Folgen. Und ähnlich ist es auch beim Getreidekorn. Es ist eine dauerhafte Einheit von der Schöpfung. Aber das Getreidekorn ist nicht dauerhaft mit der Pflanze bzw. mit der Ehre verbunden, denn sonst würde es nach der Reife nicht aus der Ähre herausfallen. Dagegen Keime und Randschichten sind eine natürliche Einheit mit dem übrigen weißen Mehlkörper. Immer wenn wir diese Einheit trennen, bekommen wir gesundheitliche Probleme. Deshalb sollte der Mensch das nicht trennen, was Gott grundsätzlich zusammengefügt hat. Weiße Brötchen sind für mich deshalb rein ernährungsphysiologisch gesehen ein gebackener Unsinn. Oder ich werde hier gerne an ein Wort aus dem Propheten Jesaja erinnert. Dem Kapitel 55, dort sagt der Prophet: Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute. Wenn wir immer nur weißes Mehl essen, wird das auf Dauer krankmachende Folgen haben. Denn viele lebensnotwendige Eiweiße, Ballaststoffe, Vitalstoffe, Bioaktivstoffe fehlen diesem Mehl. Krankheiten ist Tür und Tor geöffnet. Jeder Mensch ist natürlich verschieden. Den einen trifft's früher, den einen trifft's später, aber irgendwo wird es zuschlagen. In der Bundesrepublik Deutschland werden allein 130 Millionen D-Mark jährlich für Abführmittel ausgegeben. Typisch, weil wir zu wenige Ballaststoffe haben. 30% der Bevölkerung leidet unter diesem Problem, so die Auskunft der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ärzte warnen vor Darmträgheit, die durch Mangel an Ballaststoffen entsteht. Daraus entstehen Allergien, unter denen besonders so viele Kinder heute zu leiden haben. Auch Pilzerkrankungen im Magen- und Darmtrakt sind eine typische Folge von zu viel weißem Mehl und Zucker. Denn weißes Mehl und Zucker sind der ideale Nährboden für das Schmarotzertum verschiedener Pilze. Das Öl bzw. die Fette im Keim sind zwar nur in geringen Mengen enthalten, aber sie enthalten kein Cholesterin wie die tierischen Fette und sind somit der beste Schutz vor Herz- und Kreislauferkrankungen. Der Keim ist außen in eine kleine Haut eingepackt. Heute wissen wir, dass in diesem Häutchen Bioaktivstoffe drin sind, die uns helfen, unseren Körper vor Krebs zu schützen. Sehr wichtig sind auch die B-Vitamine, besonders das Vitamin B1. Gerade diese Vitamine sind wichtig zum Abbau der Kohlenhydrate in Energie. Fehlen diese Vitamine, kann kein vollständiger Abbau zu Stärke und Wasser geschehen. Das heißt, es entstehen neue Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, Osteoporose, Fettsucht, chronische Leiden und so weiter. Wir sollten also unserem Schöpfer danken, dass er gerade dieses benötigte Vitamin B1 und andere Vitamine der Gruppe B in jedes Getreidekorn hineingelegt hat. In 1. Mose 1, Vers 29 lesen wir, dass die samentragenden Früchte uns dienen sollen. Sie sollen also unserer Gesundheit dienen. Und es soll uns zum Segen sein und nicht zur Krankheit. Zum Segen sein, so hat der Schöpfer sich das gedacht. Und deshalb hat er in dieses Getreide all das hineingelegt, was wichtig ist für unsere Gesundheit. Ich beobachte sehr gerne die Natur und lerne auch von ihr. Wenn wir Mäuse in einem Keller haben und dort alle Nahrungsmittel hinausfegen und dann irgendwo in dem Keller zwei Schüsselchen stellen, in dem einen Schälchen tun wir weißes Auszugsmehl, meinetwegen Typ 405, rein. Auf das andere Schüsselchen tun wir gemahlenes Vollkorngetreide. Und beobachten dann, wie die Mäuse reagieren. Wir werden feststellen, die Mäuse, sie wissen ja nicht, was in welchem Schüsselchen ist, sie werden zunächst hin und her laufen, hier und dort probieren. Bei der zweiten Mahlzeit werden wir feststellen, dass sie sich viel länger bei dem Vollkorngetreide aufhalten. Bei der dritten bzw. vierten Mahlzeit beobachten wir, dass sie nur noch Vollkorngetreide fressen und erst zum weißen Mehl dann zurückkehren, wenn sie kein Vollkornmehl mehr haben. Man kann auch beobachten, wenn Mäuse zum Beispiel genügend Maiskörner zur Verfügung haben. Sie fressen zuerst immer den kleinen Keim heraus. Sie wissen, hier ist das Beste, hier beginnt das Leben. Und fressen den übrigen Kern erst dann, wenn keine Keime mehr zur Verfügung stehen. Ist es nicht interessant zu beobachten? Die Mäuse haben nie etwas über Ernährungslehre gehört. Sie haben keine Bücher und keine Vorträge, aber sie tun genau das Richtige. Wir haben all dies Wissen, aber greifen oft nur zum weißen Mehl. Ballaststoffe dürfen wir nicht als unnötigen Ballast ansehen. Es sind zwar unverdauliche Teile der pflanzlichen Zelle. Die Kleie ist sozusagen der Träger dieser Ballaststoffe. Aber gerade diese Ballaststoffe sind verantwortlich für das Funktionieren des gesamten Verdauungstraktes. Wer Ballaststoffe als unnötigen Ballast ansieht und sie deshalb meidet, der wird bald unnötigen Ballast in Form überschüssiger Funde mit sich herumschleppen müssen. Als Quell- und Trägerstoffe geben sie uns das Sättigungsgefühl. Sie verhindern so unnötige Gewichtszunahme. Wer sie satt essen will, der soll Nahrung essen mit möglichst vielen Ballaststoffen. Die grobe Struktur der Ballaststoffe reinigt und reizt den Darm. Das sorgt für bessere Durchblutung. Es ist fast wie eine Massage. Sie verlangsamen auch die Verdauungsvorgänge. Sie helfen, Darmkrebs zu verhindern und wirken senkend auf die körpereigene Produktion von Cholesterin. Außerdem ist der Blutzuckerspiegel bei genügend ballaststoffreicher Nahrung immer ausgeglichen. Und wenn der Blutzuckerspiegel schön ausgeglichen ist, fühlen wir uns fit und wohl. Vor einiger Zeit hatte ich einen Vortrag vor Senioren zu halten, zu dem Thema gesunde Ernährung im Alter. Nun, ich habe Ihnen das erklärt mit den Ballaststoffen, wie wichtig das ist, gerade für den Stuhlgang. Denn viele dieser Senioren haben große Probleme. Manche von ihnen nehmen schon seit vielen Jahren regelmäßig Abführstoffe. Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, wie wichtig die Ballaststoffe in Getreide, Obst und Gemüse sind. Nun, einige haben gedacht, schön und gut, aber ich nehme weiter meine Abführmittel. Aber als ich ein Jahr später wieder in das gleiche Heim kam, begegnet mir in dem Flur ein älterer Herr. Als er mich sah, rannte er freudestrahlend auf mich zu, nahm mich in den Arm. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich dachte, der hat sich bestimmt vertan. Aber dann sagte er voller Freude: Wissen Sie noch, Herr Kring, damals, als Sie über Ballaststoffe, über gesunde Ernährung im Alter gesprochen haben, da habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen. Und es funktioniert. Es ist mir jetzt die größte Freude, so sagte er wörtlich, morgens aufs Klo zu gehen. Einmal für den Tag und dann hat man Ruhe und ich brauche keinerlei Abführmittel mehr, obwohl ich sie viele Jahre benutzt hat. Warum konnte mir der Arzt das nicht sagen? Wir sehen also, wie wichtig Ballaststoffe sein können zu einer gesunden Ernährung, auch noch bis ins hohe Alter hinein. Wenn wir alte Bücher lesen, können wir oft noch den Satz lesen, dass Kleie zur Verstopfung führt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Da Ballaststoffe Quellkörper sind, müssen wir natürlich für genügend Flüssigkeit sorgen, denn sonst kann es tatsächlich Verstopfungsprobleme geben. Studien in Europa und auch in Amerika zeigen ganz deutlich, dass parallel zur Abnahme der Ballaststoffe in unserer Nahrung, das heißt, dass in der Zeit, wo wir immer mehr Weißmehlprodukte und mehr Fleischprodukte gegessen haben, Fleischprodukte enthalten überhaupt keine Ballaststoffe, in der gleichen Zeit gibt es eine große Zunahme der Stuhlgangprobleme, der Hämorrhoiden, Darmkrebs, Zuckerkrankheit, Herz- und Kreislauferkrankungen. Alles Krankheiten, die mit zu wenig Ballaststoff im Verdauungstrakt zusammenhängen. Dabei ist sehr interessant festzustellen, dass ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen der Ernährungsweise und diesen Krankheiten nur selten nachzuweisen ist. Wir leiden aber an den Folgen. Die Folgen bekommen wir aber oft erst viele Jahre später zu spüren. In dieser Zeit aber denken wir nicht mehr an die Fehler, die wir vor Jahren schon gemacht haben. Ursprünglich hat der Schöpfer jedes einzelne Getreidekorn auch mehrfach mit Spelzen eingepackt. Aber der Mensch, wie so oft, er war nicht zufrieden. Er wollte größere Ähren, dickere Körner, er wollte mehr Ertrag. Und so hat er gezüchtet und gezüchtet. Aber es ist ein altes Gesetz. In jeder Zucht, wo ich etwas gewinne, geht auch irgendwo etwas verloren. Wenn das nicht so wäre, wäre der Mensch ja ein kleiner Schöpfer. Neu schaffen kann aber nur Gott. Dieser Mehrertrag ging dann auf Kosten der genialen Spelzverpackung. Heute sind viele Getreidekörner von Beginn bis zur Ernte fast nackt der Umwelt ausgesetzt. Der Schutz der Körner ist weitgehend dahin. Umweltschadstoffe, Pilzerkrankungen und Schädlinge haben leichtes Spiel bekommen. Als 1986 in Tschernobyl dieser schreckliche Reaktorunfall geschah, kam auch einiges von diesem radioaktiven Regen in Bayern nieder. So hat man Grenzwerte festgesetzt. Bei Getreide dürfte die Radioaktivität nicht über 600 Becquerel per Kilo liegen. Man hat aber tatsächlich Radioaktivität im Werte von über 800 bis 1200 Becquerel per Kilo festgestellt. Dieses Getreide war somit für den Handel nicht zugelassen, sondern musste entsorgt werden. Die Entsorgung geschah vielfach, indem man dieses belastete Getreide so lange mit unbelastetem Getreide vermischt hatte, bis es den zulässigen Wert erreicht hatte. In der gleichen Gegend hat man damals auch Dingel geprüft. Dingel ist ein Getreide, das noch die natürliche Spelzverpackung hat. Und siehe da, nachdem die Körner entschält waren, hatten sie nur 6 bis 7 Becquerel per Kilo an Radioaktivität. Diese schöne natürliche Spelzverpackung, es ist eine mehrfache Verpackung, hatte die Körner geschützt. Vor Jahren hatte ich an einigen landwirtschaftlichen Projekten in der Dritten Welt mitgearbeitet. Da habe ich richtig solche Naturvölker kennengelernt und interessante Beobachtungen gemacht. Der Großvater, sein Alter war oft unbekannt, aber er war groß und stattlich, aufrecht im Gang. Er hatte ein gutes Gebiss, obwohl er nie einen Zahnarzt oder eine Zahnbürste gekannt hatte. Schauen wir uns seine Nahrung an. Es war meistens Hochlandreis, Mais oder Hirse, auch schon mal Erdnüsse. Dieses Getreide wurde von fleißigen Frauenhänden ganz einfach zwischen zwei Steinen zerrieben oder im Mörser zerstampft und dann weiterverarbeitet. Es war also immer das volle Korn. Deshalb war Großvater so gesund. Die Modernisierung aber bringt immer mehr das weiße Brot, Zucker und die daraus hergestellten Süßigkeiten, auch Coca-Cola und Ähnliches ins Land. Und sofort kann man sehen, wo weißes Brot, Zucker und so weiter Einzug gehalten haben, nehmen auch die Probleme zu. Und zwar haben die Menschen dort plötzlich die gleichen Probleme, die wir kennen. Geringere Abwehrkräfte, vielfach müssen sie schon im Vorschulalter zum Zahnarzt, junge Männer gehen schon gebeugt und krumm, haben Probleme mit ihrer Wirbelsäule, alles Folgen einer ungesunden Ernährung. Wir gleichen diese ungesunde Ernährung mit weißem Mehl oft aus, indem wir viel Gutes auf unser Brötchen draufpacken, zum Beispiel Butter, Wurst, Käse, Schinken, Quark und Honig. Damit können wir zwar einiges ausgleichen und schlimmsten Mangel vermeiden, aber durch diese vielen tierischen Produkte bekommen wir auch wieder neue gesundheitliche Probleme. Der arme Mann in der Dritten Welt aber kann es sich nicht leisten, so viele gute Dinge auf sein Brot zu packen. Er hat einfach das Geld dazu nicht. Deshalb sind die Mangelerscheinungen hier noch viel gravierender und sie werden auch viel früher deutlich. Nun, ich hatte oft den Eindruck, dass man in Afrika aber trotzdem sehr am Weißbrot, am Zucker, an Coca-Cola, an den chemischen Duftkugeln und so weiter interessiert ist. In Afrika ist das so etwas wie Fortschritt. Man will Anschluss an die moderne Welt haben und meint ihn zu haben, wenn man sich all diese Dinge der westlichen Zivilisation leisten kann. Damit geben wir der dritten Welt all das weiter, was uns selber schadet und krank macht. Vollkornbrot hat auch den Vorteil, dass es besser schmeckt. Probieren Sie doch morgens auf nüchternem Magen mal das Weiße aus dem Inneren eines Brötchen. Kauen Sie es durch und versuchen Sie, einen Geschmack zu finden. Danach nehmen Sie ein Stück Vollkornbrot. Sie werden feststellen, je länger und intensiver Sie kauen, je mehr Geschmack bekommen Sie. Beim weißen Brötchen schmeckt in Wirklichkeit nur die verbrannte Kruste, beziehungsweise die riecht so gut. Und bei uns Menschen ist es so, dass die Geruchs- und Geschmacksnerven sehr nah beieinander liegen. Das, was uns gut riecht, schmeckt auch gut. Die verbrannte Kruste selber aber hat überhaupt keinen Nährwert mehr, weil durch die Hitze alles zerstört ist. Außerdem dürfen wir nie vergessen, dass die Großmühlen heute all ihren Mehlen künstliche Geschmacksstoffe zumischen. Einige dieser Geschmacksstoffe werden sogar aus Menschenhaar hergestellt. Beim Backen gibt das dann den richtigen Duft und Geschmack. Vielen Menschen schmeckt das Brötchen auch dadurch gut, weil sie sich viel auf das Brötchen legen. Dann liegt der Geschmack aber in der Butter, in der Wurst, im Käse und so weiter. Sie glauben aber, das Brötchen schmecke so gut. Vollkorn ist auch besser. Vollkorn schmeckt besser und Vollkorn sättigt besser. In Sacharja 9, Vers 17 lesen wir, Getreide lässt junge Männer gedeihen. Im Psalm 147, Vers 14, er sättigt dich mit bestem Weizen. Solche und ähnliche Bibelstellen, die vom Getreide reden, reden immer vom Vollkorn, denn weißes Mehl konnte man damals überhaupt noch nicht herstellen. Auch wenn die Bibel vom Feinmehl redet, dann ist damit nicht das weiße Auszugsmehl gemeint, sondern Vollkornmehl, das nur sehr fein vermahlen wurde, aber alle Inhaltsstoffe noch enthält. In unserem Brötchen heute finden wir auch sehr viel Luft. Je luftiger und praller es ist, je mehr freut sich der Bäckermeister, je besser ist es ihm nämlich gelungen. Machen Sie doch mal selber den Versuch. Ein Toastbrot, 25 cm lang, können Sie ganz bequem mit den Händen zusammenschieben und dann in eine normale Konservendose stecken. Sie sehen, alles nur Luft. Wenn Sie von oben nochmal nachdrücken, wird die Büchse gerade mal halb voll. Es gibt Firmen, die nennen ihr Brot sogar Lufti, weil so viel Luft dort drin ist. Aber das sind teure Brote. Sie enthalten viel Luft und wenig Inhalt. Vollkorn dagegen ist im wahrsten Sinne des Wortes Vollkorn und hat fast keine Luft. Außerdem finden wir im Vollkorn die vielen unsichtbaren Inhaltsstoffe. Ein Vollkornbrot ist zwar äußerlich viel kleiner, es wiegt aber trotzdem mehr. Vollkorn ist man auch gezwungen, gut zu kauen. Das fördert die Verdauung, denn dadurch wird der Speichel freigesetzt und Speichelschonen ist wichtig für die Verdauung, die im Mund beginnt. Durch das gründliche Kauen bekommen wir auch gute Zähne, ein gesundes Gebiss, einen starken Kiefer. Die Verdauungszeit von Vollkorn ist auch viel länger, weil viele Nährstoffe, die Weißbrot gar nicht hat, erschlossen werden müssen. Das wieder sorgt für den ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, der für unser Wohlbefinden so wichtig ist. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit, einer unserer Söhne hatte bei einem Bauern Nachbarschaftshilfe geleistet. Er hatte geholfen, den ganzen Tag den Silomais einzufahren. Er war noch jung, den ganzen Tag an der frischen Luft, da gibt's natürlich Appetit. Und als er abends nach Hause kam, das erste Wort, was er sagte, »Mutter, hast du noch was zu essen?« Mutter war ganz erstaunt, denn normalerweise ist man immer bei dem Bauern, wo man gearbeitet hat, und fragte zurück, hast du denn bei Franzens nichts bekommen? Doch, aber die hatten nur weiße Brötchen. Als ich 6 gegessen hatte, schämte ich mich noch, ein 7. zu nehmen. Aber davon wird man doch nicht satt. Heute arbeitet er als Arzt in Schottland. Als ich ihn vor einiger Zeit mit meiner Frau besuchen wollte, rief ich ihn an und fragte ihn, ob ich ihm noch irgendetwas von Deutschland mitbringen könnte. Er überlegte kurz und sagte, »Bring ein gutes Vollkornbrot von Mutter mit. Das, was du hier an Brot kaufst, kannst du vergessen.« Vollkorn ist ganz natürlich. Die Natur liefert uns immer das volle Korn mit all seinen lebenswichtigen Nähr- und Vitalstoffen. Und wir als Menschen, wir sind alle ein Stück Natur, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Gesund und fit bleiben heißt natürlich leben. Natürlich leben bedeutet aber auch natürlich essen. Das heißt, diese natürlichen, vollwertigen Körner sollen wir essen. Getreideprodukte werden auch heute weltweit noch gerne gegessen. Der Begriff von täglichem Brot ist daher berechtigt. Brot täglich essen und nicht leid werden, dafür sollten wir dankbar sein. Kuchen oder anderes Gebäck von weißem Mehl werden wir viel schneller leid. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Dunkle Brote sind noch lange keine Vollwertbrote. Das kann eine Täuschung sein. Manchmal tut der Bäcker nur etwas Roggenmehl unter das weiße Mehl und schon wird es dunkler, einfach deshalb, weil Roggenmehl, auch Roggenauszugsmehle, in der Farbe dunkler sind. Die Zucht geht heute zwar immer mehr dahin, den Roggen auch als weißes Mehl zu züchten, aber zurzeit ist er in der Regel noch ziemlich dunkel. Außerdem kann der Bäcker ohne Probleme alle weißen Mehle durch Malzmehl oder Malzextrakt schön dunkelbraun färben. Der Kunde denkt dann, ein Vollkornbrot zu haben. Vollkorn aber heißt, dass die Körner nur gemahlen sind, aber alle natürlichen Inhaltsstoffe sind noch im Mehl. Sehr zu empfehlen sind auch die heutigen Mehrkorn-Vollkornbrote. Die Schöpfung ist immer vielfältig und in der Vielfältigkeit liegt der Segen. Schon in der Bibel finden wir ein uraltes, vielleicht sogar das älteste Brotrezept der Welt überhaupt. Dort ist von einem 6-Korn-Vollkornbrot die Rede. Wir lesen davon in Hesekiel 4, Vers 9. Gott gibt dort dem Propheten den Auftrag, dem Volk Israel die Schuld und Belagerung Jerusalems vor Augen zu führen. Dieser Auftrag sollte ganze 390 Tage, also über ein Jahr lang, dauern, und Gott gibt ihm dazu ein ganz bestimmtes Brotrezept. Wir lesen dort, nimm dir Weizen und Gerste, Bohnen und Linsen, Hirse und Spelt, tu es in ein einziges Gefäß und mache dir ein Brot daraus nach der Zahl deiner Tage. Hier ist also die Rede von einem 6-Korn-Brot, vollwertig und gesund, so dass der Prophet 390 Tage nur von diesem Brot leben konnte. Obwohl dieses Rezept schon 2600 Jahre alt ist, entspricht es den neuesten ernährungsphysiologischen Erkenntnissen. Kein Fachmann der Welt könnte ein besseres Brot backen. Schauen wir uns dieses Rezept mal genauer an. Zunächst werden Weizen und Gerste genannt. Sie enthalten die Kohlenhydrate und Vitalstoffe. Dann werden Bohnen und Linsen genannt. Hier haben wir die Eiweiße und weitere wichtige Vitalstoffe. Weizen, Gerste, Bohnen und Linsen gemeinsam haben genügend Fett und auch genügend Ballaststoffe für eine gute Verdauung. Dann wird die Hirse genannt. Hirse enthält weitere wertvolle Mineralstoffe. Hirse gilt auch als Naturheilmittel für Magen und Darm, ist besonders bekömmlich. Zuletzt ist der Spelt genannt. Wir dürfen davon ausgehen, dass hier der Dinkel gemeint ist. Dinkel zeichnet sich besonders durch eine gute Backfähigkeit aus. Es hat einen hohen Klebergehalt und weitere Vitalstoffe. Wir sehen also, auf die Vielfalt der verschiedenen Samenkörner kommt es drauf an. In der Vielfalt der natürlichen Angebote liegt der wahre Segen. Wie arm dagegen ist doch ein Brot, das wir uns aus weißem Auszugsmehl herstellen. In den letzten Jahren ist besonders bei denen, die sich gesund ernähren wollen, immer wieder viel vom Dingel die Rede. Auch viele Bücher, oft im Bereich der Esoterik, sind über Dingel geschrieben worden. Es ist ein richtiger Kult um diesen Dingel entstanden. Dieser Kult verstellt uns oft den eigentlichen Wert des Urgetreides. Dingel, auch Spelzgetreide oder Schwabenkorn genannt, ist eine alte Getreideart, die uns in der ursprünglichen Form ohne große Zucht bis heute erhalten geblieben ist. Auch in der Bibel, zum Beispiel 2. Mose 9, Vers 32 und Hesekiel 4, Vers 9, dort ist vom Spelzgetreide die Rede. Wir dürfen annehmen, dass es sich da um den Dinkel handelt. Die alten Ägypter, die Römer und andere Kulturvölker kannten ebenso den Dinkel. Der römische Schriftsteller Plinius der Älteste zum Beispiel bezeichnet in seinen Schriften schon im 1. Jahrhundert nach Christus den Dinkel als das beste Getreide. Auch in Europa war Dinkel schon lange vor Christus bekannt. Bis ins 19. Jahrhundert war er weitgehend die wichtigste Getreideart. Wir können das sehen an den vielen Ortsnamen, die bis heute erhalten geblieben sind, zum Beispiel Dinkelsbühl, Dinkelshausen, Dinkelrode oder auch Hausnamen wie Dinkelmann oder Dinkelacker. Auch Hildegard von Bingen schreibt in ihren Schriften von der Heilwirkung des Dinkels. Sie sagt dort, Dinkel sei das beste Getreide, fettig und kraftvoll, leichter verträglich als alle anderen Körner. Er verschafft dem, der es isst, ein rechtes Fleisch und bereitet ihm ein gutes Blut. Die Seele des Menschen macht es froh und voll Heiterkeit. Wie immer man es isst, als Brot oder sonst wie als Speise, es ist gut verdaulich. Wenn einer so krank ist, dass er vor Schwäche nichts mehr essen kann, dann soll man ganze Dinkelkörner nehmen und sie im Wasser kochen und das dem Kranken zu essen geben. Es heilt von innen heraus wie eine gute, heilkräftige Salbe. Auch aus heutiger ernährungsphysiologischer Sicht ist Dinkel sehr wertvoll. Er hat ein sehr eiweißreiches Mehl, einen hohen Klebergehalt und das verleiht ihm eine gute Backfähigkeit. Es wird zu Recht als Gesundheitsgetreide bezeichnet, weil er mehr Vitalstoffe als alle anderen Getreidearten enthält. Heute wird auch Dinkel wieder mehr angebaut, besonders in der naturgemäßen biologischen Landwirtschaft. Dinkel verträgt nämlich keine Mineraldünger und kommt auch mit den chemischen Behandlungen nur sehr schlecht zurecht. Er wächst auf flachgründigen Böden, stellt keine hohen Ansprüche. Böden, wo kein Weizenanbau mehr möglich ist, kann man immer noch Dinkel anbauen. Die Ernte ist allerdings wesentlich geringer. Aber dafür ist das Ergebnis absolute Spitze von den Inhaltsstoffen her. Die Spelzverpackung ist so gut, dass der Mähdrescher es nicht schafft, die einzelnen Körner von ihren Spelzen zu befreien. Man braucht dazu eine Spezialmaschine, die ist nicht sehr billig. Deshalb ist auch Dinkelgetreide teurer als anderes Getreide. In den Bäckereien allerdings ist der Dinkel wegen seinem hohen Kleberanteil nicht so sehr beliebt. Er lässt sich nämlich mit den Maschinen nicht so gut verarbeiten. Die Hausfrau schätzt das umso mehr, denn gerade den hohen Kleberanteil macht es ihr leichter, gutes Gebäck herzustellen. Denken wir an schönes Dinkelbrot oder Dinkelbrötchen oder Trottenböden, ganz aus Dinkelmehl hergestellt. Einfach toll. Wir kennen auch Grünkern. Grünkern ist unreif geernteter Dinkel. Das heißt, Körner werden geerntet, wenn sie noch grün sind. Daher auch der Name Grünkern. Die unreifen, grünen Dinkelähren wurden dann zu Hause am Feuer künstlich nachgetrocknet. So ist aus der Not eine Tugend entstanden. Dinkel wird oft in höheren Lagen angebaut, Manchmal sind die Jahre dort sehr ungünstig. Es sind kühle Sommer mit viel Regen und da kann es passieren, dass der Dinkel einfach nicht reif wird. Dann hat man den Dinkel einfach unreif geerntet, zu Hause nachgetrocknet und so ist aus dieser Not Grünkern entstanden. Dieser Grünkern hat ein so herzhaft würziges Aroma, dass er von vielen Hausfrauen sehr geschätzt wird. Die Inhaltsstoffe sind auch so gut und reichhaltig wie beim Dinkel selbst. Der Handel bietet uns heute Dinkel und Grünkern, wie auch all die anderen Getreidearten, als ganze Körner, als Flocken, als Schrot oder als Mehl an. Bei vielen Hausfrauen ist heute auch der Buchweizen wieder sehr beliebt. Buchweizen ist aber keine Getreideart. Botanisch gesehen ist es ein Knödergewächs wie Rhabarber oder Sauerampfer. Weil die Samenkörner in ihrer Zusammensetzung aber ähnlich dem Getreide sind, spricht man hier vom Buchweizen. Buchweizen, weil er dreikernige Samenkörner ähnlich wie die Bucheckern hat. Die Pflanze selbst ist etwa 40 bis 60 cm hoch, hat saftig grüne herzförmige Blätter, kleine unscheinbare blassrosa scheinende Blütchen, an denen sich gerne viele Insekten tummeln. In Deutschland wird nur wenig Buchweizen angebaut. Die Hauptanbauländer sind Polen, Frankreich, China, Japan und Amerika. Die Buchweizenkörner müssen nach der Ernte von der harten Schale maschinell befreit werden. Diese Körner eignen sich sehr gut zu Rohkostsalaten, ähnlich wie Nüsse. Auch kennen wir Buchweizen-Pfannkuchen, das mit frischen Waldbeeren, eine wertvolle Vollwertmahlzeit. Wer bisher immer nur Weißmehlprodukte gegessen hat, das heißt weiße Brötchen, weiße Nudeln, weißes Mehl, seine Ernährung aber auf Vollkorn umstellen möchte, der muss das langsam und in kleinen Schritten tun. Sein Magen ist nicht mehr gewohnt, Vollkornprodukte zu verdauen. Eine radikale Umstellung kann dabei schwer im Magen liegen. Natürlich, jeder Mensch ist anders. Jeder reagiert auch anders. Der eine schafft eine Umstellung in wenigen Tagen. Der andere benötigt dazu mehrere Monate. Eine Umstellung ist aber in jedem Alter noch möglich und sinnvoll. Denn unser Verdauungssystem ist von Natur aus auf Vollkornverdauung eingestellt und nicht auf Weißmehlprodukte. Ich habe mittlerweile viele Menschen kennengelernt, die ihre Ernährung umgestellt haben. Sie alle bezeugen anschließend, dass sie sich gesünder, kräftiger und einfach fitter fühlen. Auch haben sie wesentlich mehr körpereigene Abwehrstoffe entwickelt. Bei der Umstellung kann man sehr gut mit dem Müsli beginnen. Der Handel bietet heute sehr viele verschiedene Sorten mit allen möglichen Zutaten und Trockenfrüchten an. Leider haben aber viele dieser Fertigmüsli auch sehr viel Zucker. Zucker aber ist ein Vitamin-B-Räuber. Dieses Vitamin B brauchen wir aber zum Abbau der Kohlenhydrate. Doch wo will der Körper sie herhaben, wenn der Zucker sie geraubt hat? Trockenobst sollten wir auch nur im Winter nehmen. Sonst ist frisches Obst viel besser. Und zwar immer Obst der Jahreszeit entsprechend, dann haben wir ein vielseitiges Angebot. Oft ist das Obst sogar so süß, dass man auf den Zucker ganz verzichten kann. Jeder kann sich auch sein Müsli ganz nach seinem eigenen Geschmack selber mischen. Da gibt es Hafer, Weizen, Dinkel oder auch Maisflocken. Man kann auch Nüsse ganz oder gerieben hinzugeben. Andere mögen lieber ganze Körner kauen, auch das ist möglich. Man nimmt dann Dinkel, Weizen oder Grünkernkörner, lässt sie über Nacht im lauwarmen Wasser quellen und rührt sie dann am nächsten Morgen als ganze Körner ins Müsli. Wer diese Körner nicht jeden Tag zum Quellen neu ansetzen möchte, der kann sie ohne weiteres für einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Bevor man sie allerdings ins Müsli rührt, sollten sie unter fließendem Wasser durchgespült werden, damit keine Schimmelpilze oder Dreckteilchen mit ins Müsli geraten. Das Kauen der Körner macht oft Spaß, besonders auch den Kindern. Es ist auch gut für die Zähne und für die Verdauung. Vor allen Dingen, der Verdauungsprozess wird dadurch in die Länge gezogen. So ist Zeit genug dem Körper gegeben, dass er von hungrig auf satt umstellen kann. Und das verhindert wieder Übergewicht. Zu diesem Müsli können Sie dann frische Milch oder Joghurt hinzurühren. Zum Süßen nehmen Sie am besten naturbelassenen Bienenhonig. Übrigens Milch oder Joghurt und Honig, auch Getreide und Obst, passen sehr gut zusammen. So ein richtiges Müsli ist einfach toll. Es ist ein vollwertiges Frühstück. Wer Müsli nicht kauen mag oder nicht mehr kauen kann, es aber trotzdem in der Ernährung ganz richtig machen will, der versuche es doch mal mit Frischkornbrei. Einen Frischkornbrei können Sie sich ganz einfach selber herstellen. Sie nehmen Weizen, Dinkel, Grünkern oder auch geschälten Hafer, mahlen ihn ziemlich grob in einer kleinen Mühle, rühren ihn dann mit warmem Wasser zu einem Brei und lassen das Ganze über Nacht an einem warmen Platz stehen. Ähnlich wie beim Müsli können Sie dann Obst, Nüsse oder auch Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und so weiter hinzumischen. Sie rühren dann an mit Quark oder Joghurt, Milch, süßen das Ganze je nach Ihrem Geschmack mit schönem Honig. Je vielseitiger Sie so einen Frischkornbrei herstellen, je besser ist es auch für Ihre Gesundheit. Der Geschmack ist dabei sehr wichtig, denn Essen soll immer auch unseren Kindern Freude machen. Herunterschlucken, nur weil es gesund ist, bringt nichts. Nur was mit Freude gegessen wird, bekommt uns auch gut. Wir vergessen viel zu oft, dass der Mensch nicht nur einen Körper, sondern auch eine Seele hat, die gepflegt werden will. Freude ist Nahrung für die Seele, die wir alle immer wieder brauchen. Viele Hausfrauen haben Freude am Backen und fangen wieder an, ihr eigenes Brot selber zu backen. Der Backtag wird oft zu einem kleinen Fest, an dem die ganze Familie beteiligt ist. Wenn der Vater dann abends von der Arbeit nach Hause kommt, riecht das ganze Haus nach schönem, frischem Brot. Ein Duft, den man lange nicht vergessen wird. Sauerteigbrote sind zwar am schwierigsten herzustellen, sie sind aber sehr bekömmlich und sehr geschmackvoll. Die auf dem Nährboden von Roggenmehl lebenden Organismen bauen nämlich die Inhaltsstoffe des Getreides so um, dass sie vom Menschen besser aufgenommen und verarbeitet werden können. Sauerteigbrote trocknen auch nicht so schnell ein, das heißt, sie bleiben länger frisch, denn die Schimmelpilze mögen den Nährboden des Roggenmehlsauerteigs nicht. Anstelle von Roggenmehl können Sie aber auch Brot oder Brötchen von Weizenmehl herstellen. Der hohe Klebergehalt im Weizen bietet eine bessere Backfähigkeit. Das macht es für manche Hausfrau einfacher. Der Klebergehalt und die Qualität des Klebers können aber je nach Weizensorte und Jahr sehr verschieden ausfallen. Umwelteinflüsse wie Klima, Boden, Düngung, Standort des Weizens und so weiter spielen da eine große Rolle. Ihr selbstgebackenes Brot können Sie auch sehr gut aufbewahren, wenn Sie es einen Tag nach dem Backen in Scheiben schneiden und dann in Ihrem Gefrierschrank einfrieren. Sie tauen dann nur so viele Scheiben auf, wie Sie gerade benötigen. Wenn Sie eine große Familie sind, können Sie natürlich auch ganze Brote einfrieren. Brot für eine kürzere Zeit lässt sich auch im kühlen Steintopf aufbewahren. Oft wissen wir nicht, was wir schenken sollen. Da eignet sich ein selbstgebackenes Brot sehr gut. Freunde und Nachbarn sind oft begeistert. Das Geschenk ist auch sehr persönlich und man hat nie das Gefühl, oder vielleicht gar nicht gebrauchen kann. Wer sein Brot selber backt, wird bald Freude an einer eigenen Getreidemühle haben. Ich kenne Familien, da hat der Ehemann seiner Frau als Dank für das gute Brot solch eine Mühle geschenkt. Die Industrie bietet heute sehr viele verschiedene Mühlen an. Es gibt schon ganz einfache Mühlen, oft als Zusatzgerät für die Küchenmaschine. Sie können aber auch teure, aufwendige Mühlen kaufen. Manche sind ganz mit Holz verkleidet. Sie sind oft das Schmuckstück der Küche. Wichtig ist, dass beim Mahlen das Mehl nicht so heiß wird. Es schadet den Inhaltsstoffen, die Backfähigkeit leidet unter der Hitze, das Brot bröckelt dann und lässt sich nicht so gut in Scheiben schneiden. Etwas Wärme beim Mahlen allerdings ist normal. Aber wenn Sie eine Mühle neu kaufen, sollten Sie darauf achten, dass sich der Durchlauf vielleicht in verschiedenen Stufen gut regulieren lässt. Denn bei langsamem Mahlen entsteht weniger Wärme. Wenn Ihnen das Mehl noch zu grob ist, können Sie es auch ein zweites Mal durch die Mühle laufen lassen. Oder Sie nehmen ein normales Küchensieb und sieben die groben Teile aus. Diese groben Teile können Sie dann in der Suppe, im Müsli oder in der Frikadelle verarbeiten. Und das feine Mehl nehmen Sie zum Backen. Wenn Sie Ihre eigene Mühle haben, haben Sie den Vorteil, dass Sie wissen, was Sie haben, nämlich reines Mehl. Die Großmühlen mischen heute chemische Zusatzstoffe wie Binde-, Quell- oder Schimmelbekämpfungsmittel mit unter die Mehle. Dadurch werden die Mehle backfähiger und haltbarer. Es sind Mehle, wie sie der Handel heute verlangt. Wer seine eigene Mühle hat und das Mehl wieder selber herstellt, der sollte auf Mutterkorn achten. Mutterkorn ist eine Pilzerkrankung des Getreides, die besonders den Roggen befällt. Seitdem in der Landwirtschaft weniger Chemie eingesetzt wird und auf Saatgutbeizung verzichtet wird, verbreitet sich das Mutterkorn leider wieder mehr. Mutterkorn ist zwar für den Menschen giftig, aber keine Panik. Die großen, auffälligen, unnormal schwarz gefärbten Körner werden in der Reinigungsanlage ausgesiebt. Es kann aber passieren, dass einige Mutterkörner beim Mähdreschern in der Trommel zerbrochen werden. Wenn sie dann gleich groß sind und gleiches Gewicht wie die gesunden Körner haben, kann die Anlage sie nicht aussieben. Und auf diese Bruchstücke kommt es an. Diese müssen dann sorgfältig vor dem Mahlen mit der Hand ausgelesen werden. Das ist kein Problem, da sie im Haushalt immer nur kleine Mengen verarbeiten. Diese Kornstücke sind schwarz gefärbt, die Bruchstelle allerdings ist weiß. Ein weiteres Problem stellen die Getreideschädlinge dar. Das Wort Schädling entspricht einer subjektiven Betrachtungsweise. Im gesamten Ökosystem haben Schädlinge ihre Berechtigung. Oft erweisen sie sich sogar als wertvolle Nützlinge. Im Getreide- und Mehlvorrat allerdings wollen wir sie natürlich nicht haben. Von daher ist die Bezeichnung Schädling berechtigt. Am besten lagern Sie Ihr Mehl oder Ihre Getreidevorräte in dunklen Gläsern, die Sie gut verschließen können, und stellen das an einem kühlen Ort. Zu den Hauptgetreideschädlingen gehört der Kornkäfer. Er ist ein kleiner, flugunfähiger, etwa 4 bis 5 Millimeter großer, schwarz-brauner Rüsselkäfer. Mit ihrem Rüssel bohrt das Weibchen die einzelnen Körner an und legt je ein Ei hinein. Nach wenigen Tagen, je nach Temperatur, schlüpfen dann kleine weiße Maden. Sie fressen das Korn von innen hohl. Die Vermehrungsrate der Kornkäfer ist sehr hoch. Ein Kornkäferpaar kann es in einem Jahr mit 2 bis 3 Generationen zu etwa 4000 Käfern bringen. Kornkäfer befallen aller Art von Getreide. Auch Papier- und Plastiktüten sind vor ihnen nicht sicher. Das befallene Getreide ist durchlöchert, innen hohl, sehr staubig vom Kot der Käfer. Manche Menschen reagieren sogar allergisch darauf. Deshalb sollte es grundsätzlich restlos vernichtet werden. Gefäße und Regale müssen anschließend gut gesäubert werden. Der kleine Kornkäfer versteckt sich gerne in schmalen Holzritzen. Ein weiterer Schädling ist die Mehlmotte. Es ist ein kleiner Falter, eine kleine Motte. Sie fliegt gerne abends in der Dämmerung. Ihre Vorderflügel sind grau mit schwarzen Zeichnungen, die Hinterflügel eher hell. Ihre Spannweite kann bis zu 20 mm betragen. Hier legen die Weibchen bis zu 400 Eier in die Nähe des Mehles oder des Getreides ab. Nach 1 bis 2 Wochen etwa schlüpfen auch hier gefräßige Maden, die dann den eigentlichen Schaden anrichten. Ob Körner, Schrot, Mehl oder auch Trockenobst, Kakao oder Schokolade, sie verachten nichts. Befallene Vorräte lassen sich sehr leicht an den Spinnfäden erkennen. Sie sind kreuz und quer durch das Getreide bzw. das Mehl gezogen. Alles ist dann mit den Spinnfäden miteinander verbunden. Auch diese Vorräte sollte man restlos vernichten. Kaufen Sie Ihr Getreide möglichst direkt beim Bauern, der darauf eingestellt ist und eine entsprechende Reinigungsanlage hat. Dort bekommen Sie es auch am billigsten. Kaufen Sie aber nur so viel, dass es bis zur nächsten Ernte reicht. Denn in den warmen Sommermonaten sind diese Schädlinge besonders aktiv. Frisch geerntetes Getreide sollte man erst ausdunsten lassen, bevor es in die Gläser abgefüllt wird, sonst wird es muffig. In der Regel ist das aber schon geschehen, wenn es zum Verkauf angeboten wird. Wenn Sie nun auf den Geschmack von Vollkornprodukten gekommen sind, dann werden Sie sicher beim Einkauf in Zukunft immer darauf achten, die richtigen Dinge zu kaufen. Heute bieten viele Mühlen und Bäckereien gute Vollkornprodukte an. Auch auf Bauernmärkten können Sie oft sogar Vollkornprodukte aus biologischem Anbau kaufen. Vom Brötchen über Kuchen bis hin zu den verschiedensten Brot- und Nudelsorten ist alles zu haben. Der Einkauf von Vollkornprodukten ist im Endeffekt auch billiger. Denn die Grundnahrungsmittel wie Getreide, Obst und Gemüse sind immer relativ billig zu haben. Während die tierischen Nahrungsmittel, die sogenannten Veredelungsprodukte, wesentlich teurer sind. Noch viel billiger wird es, wenn Sie anfangen, Ihr Brot wieder selber zu backen. Viele Hausfrauen verstehen das heute meisterhaft. Jetzt haben Sie die Wahl. Die Alternative zu Weißmehlprodukten und dem übermäßigen Verzehr von tierischen Eiweißen und Fetten kennen Sie. Wenn Sie Ihre Ernährung umstellen wollen, werden Sie zwar nicht mehr bei den Ersten sein, aber bei denen mit Zukunft für Sie und Ihre Kinder.